Okay. Herr Jacobi, Sie sprechen im Rahmen der Ringvorlesung Baukultur Kassel am heutigen Abend mit dem Bau der neuen Kasseler Synagoge. Haben Sie als Architekt einen Beitrag dazu geleistet? Mhm. Wie sind Sie zu Ihrem Entwurf für dieses, darf man Gotteshaus sagen, gekommen?
Ja, Sie können natürlich Gotteshaus sagen. Und wie kommt man zu sowas? Sie meinen jetzt eigentlich, was die Leitidee von dem Entwurf ist, ja, was mich da bewegt hat. Nun, das war eigentlich recht schwierig in dem Sinn, dass das Grundstück, das man zur Verfügung hatte, ganz einfach eingezirkelt war. Da war also ringsrum ein Kindergarten auf zwei Seiten und die dritte und vierte Seite ist einfach öffentliche Fläche, sodass eigentlich wirklich wenig Platz da war. Mhm. Und von den Bedürfnissen her aber es ganz klar war, dass da zwei große Räume geschaffen werden müssen für mehr als 200 Personen. Und eigentlich die Grundidee davon ist, diese beiden Räume zu stapeln und eine Abgrabung zu machen, eine Art japanischen Garten, der aber einen Stock tiefer liegt, ein Atrium zu machen an dem Grundstück. Und das Grundstück ist wirklich bis auf die Baugrenze bebaut. Also es gibt eigentlich gar keinen Freiraum außer diesem Luft, also diesem Gartenteil, mhm, diesem abgegrabenen Garten. Und das hatte eben zur Folge, dass es ein relativ zu den Seiten zum Kindergarten hin eben eigentlich sehr geschlossenes Gebäude wurde. Und diese Geschlossenheit, die hat mich dann auch wirklich interessiert. Wie mache ich das, wenn ich praktisch an keine Seite mehr oder weniger wirklich Fenster machen kann? Mhm. Und der Zwang auch noch, die Synagoge nach einer Richtung auszurichten, nach Osten auszurichten, aus dem Ritus her, und dann aber auch zu wissen, dass ich mit der Seite, eben dort, wo man dann das Allerheiligste, sagen wir mal, den Schrein hat, mit dem direkt an der Straße zu stehen. Das habe ich eigentlich ganz gut umgedreht dann. Es ist nämlich so, dass durch diese Fassade, die ich gemacht habe, es heute möglich ist, eigentlich das, was in dem Schrein ist, was ja eigentlich das den Reiz des Sakralen ausmacht, dass er nämlich unsichtbar ist, dass man das, wenn man abends an der Synagoge vorbeisieht, sehen kann, wenn sie innen erleuchtet ist, sieht man diese Rollen, diese Tora-Rollen, dieses alte Testament auf Pergamentpapier dann eigentlich
auch haben. Von außen.
Und man kann das von außen sehen. Man kann also ins Allerheiligste quasi von außen reinschauen. Und das finde ich sehr spannend.
Hm. Und mit welchen, also Sie haben es eben schon angedeutet, dass es eine knifflige Situation gewesen ist. Ja. Welche architektonischen und städtebaulichen Elemente prägen also dieses Bauwerk?
Ich glaube, es ist sehr einfach. Also ich meine, das habe ich auch versucht zu machen, dass es sehr einfach erscheint. Es gibt da eigentlich eine aufstrebende Holzkonstruktion, die das Bauwerk wirklich prägt. So himmelwärts aufsteigend, kann man sagen, zum Schrein hin. Und die hat dann nochmal eine Zenitbeleuchtung, also diese kassettierte Decke, die ist in der Mitte, ist die aufgeschnitten und da drin sitzt dann ein bleiverglastes Fenster, welches auch so von der Farbintensität in dem Raum dann als Zenitlicht auch sehr wirksam ist, weil es von ganz eigentlich fast überhaupt weiß, immer bläulicher und ganz tief dunkelblau wird, desto mehr es ansteigt. Das ist eine ganz spannende räumliche Erfahrung, die man da machen kann.
Okay, also für jeden auch mal der Hinweis, diesen Ort mal zu besuchen, um sich das halt auch anzugucken. Von innen.
Ja.
Also,
ja. Es gibt ja da sicher so gewisse Berührungsängste, dass man damit nicht richtig umgehen kann, dass man einfach nicht weiß, ja, wie ist denn das? Also eine Synagoge ist ja nicht so wie eine Kirche, da kann ich immer rein und die steht mir immer offen, ob da nun Gottesdienst ist oder nicht. Das mag schon so sein, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, wie gehe ich mit so einem Ort überhaupt um? Ist der tabu? Ist der für mich erreichbar? Natürlich ist es nicht ganz so einfach, da Eintritt zu bekommen, weil ja auch es so etwas gibt von der Politik her, dass nämlich das hessische Innenministerium sich überlegt hat, jüdische Gemeinden zu schützen. Das heißt, sie stellen vor jedes jüdische Gotteshaus einen Polizeiwagen hin, wenn Leute drin sind. Und das ist also ein gewisser Stolperstein, würde ich sagen. Das macht da wenig gerade Lust, da reinzugehen. Aber ich denke, es ist also nicht so, dass die Betreiber, sagen wir mal, die Gemeinden selber, dass die nun so groß interessiert sein dran sind, sich da einzuigeln. Das ist es eigentlich nicht.
Nee, es gibt hier in Kassel ganz viele Veranstaltungen.
Ja.
Und Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, dass Sie mit der Ausrichtung des Gebäudes auf gewisse Dinge, die gewissen Dingen Rechnung tragen mussten.
Ja.
Also ich sage, besondere Elemente, die quasi auf den religiösen Hintergrund hindeuten, die in so ein Gebäude einfließen müssen. Können Sie noch mal deutlich sagen, was diese Elemente alle ausmachen, also an diesem speziellen Gebäude?
Ja, nun, den Davidstern vielleicht, der an diesem Gebäude ziemlich prominent angebracht ist, den kann man vielleicht ikonografisch verstehen. Aber eines der Dinge, die wirklich aus der Region heraus rühren, ist, dass die Juden sehr früh die Erfahrung machten, dass man sie besiegte militärisch und man sie, ich rede jetzt wirklich von vor vielen tausend Jahren, dass man sie besiegte und dass man sie vertrieb oder dass man sie in Gefangenschaft nahm und als gesamtes Volk abführte nach Babylon. Zum Beispiel im, dann ist das 8. Jahrhundert vor Christus. Da war das so. Und die Schriftgelehrten, also die versuchten eben ein Testament aufzuschreiben, ein Buch aufzuschreiben, die legten fest, man solle sich immer an Jerusalem erinnern, der Stadt Davids. Und das solle man eben auch im Gebet, man soll das nicht vergessen. Und es kam ja dann auch wohl so, dass etliche Zeit später durch den Sieg der Perser über die Assyrer, also wir sind jetzt wirklich so in vorsintflutlicher Zeit, es möglich wurde für die Juden wieder zurückzukehren, denn der persische König Cyrus war eigentlich sehr den Juden sehr gewogen, er brauchte sie auch als Händler, weil sie immer sehr, die waren immer sehr rege, agil und sprachen viele Sprachen. Er brauchte sie und ließ sie zurückkehren. Und das hat eigentlich zur Folge gehabt, dass man Gotteshäuser im Gebet immer nach Jerusalem ausrichtet. Man betet gen Jerusalem.
Gen Osten sozusagen.
Für uns wäre es dann Südosten eigentlich. Okay. Aber geografisch eigentlich wäre es richtig gen Jerusalem. Und und das hat natürlich, städtebaulich ist sowas spannend, weil das fügt, wenn Sie so wollen, das Gebäude irgendwie in die Stadt ein, aber es kann auch sein, dass es dadurch eine so Art markante Drehung des Gebäudekörpers zwanghaft gibt. Hier in Kassel war das nicht so, weil das Gebäude schon Ost-West ausgerichtet, also das Grundstück war Ost-West orientiert, da war das nicht schwierig, aber so manches Mal ist das ganz spannend, dass man dann dadurch eine Art Solitärstellung in der Morphologie der Stadt dadurch erreicht, dass man sich irgendwo hinwendet.
Okay, und wenn Sie jetzt dieses Haus, die Synagoge in Kassel in einen größeren Zusammenhang stellen, also kann man davon sprechen, dass es so etwas wie eine moderne jüdische Architektur gibt? Oder eine bestimmte Architektursprache, der man sich bedient, wenn man solche Gebäude baut?
Ja, also gut, ich meine, das ist ja etwas, was ich versuchen werde, heute in diesem Vortrag darzustellen, dass es eben eine gewisse Typologie gab, beginnend mit Semper, der da sehr prägend war in die Zeit 1860 herum, der in Dresden die Synagoge baute, als erste wirkliche Synagoge in einer großen Stadt, die auch den Anspruch hatte, nicht nur ein Hinterhofhaus, sondern eben wirklich ein Monumentalbau war. Und das hat so eine gewisse Typusdiskussion entfacht. Und ich denke, so kann man in gewisser Weise gar nicht mehr drüber nachdenken, weil durch diese Zerstörung im Krieg, und das war ja nicht nur eine materielle, sondern das war eine existenzielle Zerstörung, ergibt sich, glaube ich, in dem Bewusstsein, wie man Architektur macht für ein solches Haus, ein Bruch. Das heißt, historisch bauen ist eigentlich Unfug, weil es doch im Grunde für mich darauf hinweist, Ja, also wenn man nicht aufpasst damit, könnte man ja meinen, ja, es war ja gar nichts. Es ist ja wie früher, man macht einfach weiter, man strickt da irgend so ein Kleidchen, das man eben seit 100 Jahren schon so irgendwie zusammengefädelt hat. Das ist aber so nicht. Das ist ein Grund. Das zweite, warum soll eigentlich es nicht richtig sein, wenn man schon in der modernen Architektursprache und in der modernen Zeit lebt, die Architektursprache zu verwenden, um egal welches Bauwerk oder welche Aufgabe damit sich mitzureiben. Also wie kann man das machen?
Ja, und wie würden Sie also in diesem Kontext die Kasseler Synagoge einordnen, wenn man jetzt andere Gebäude noch heranzieht, die vielleicht in neuerer Zeit entstanden sind in diesem Kontext?
Ach, ich denke schon, dass sie wirklich sehr abstrakt ist und dass sie Dinge wie himmelstrebend vielleicht ausdrücken kann, als Volumen, wenn man davor steht, versteht man das irgendwie, dass sich da etwas gen Himmel reckt, dass wenn man hineingeht, man das auch als Struktur begreift, das heißt also als Trage, aber auch Raumstruktur, weil diese Tragstruktur diesen Raum sehr, sehr prägt. Aber wenn Sie mich dann fragen, ja, mit neueren Dingen, also sicherlich die Synagoge in München heute steht auch in dieser Sprache, wenn Sie so wollen. Sie hat sogar was Ähnliches damit. Sie ist ein sehr geschlossener Körper als Sockel und ist dann oben praktisch himmelwärts, löst sie sich auf oder wird sie ganz leicht. Also die thematisiert leicht und schwer, wenn Sie so wollen. Aber es ist kein Versuch, hier archaisch zu bauen. Also das finde ich auch richtig. Mhm. Ich bin eigentlich wirklich da herangegangen, nicht nur in Kassel, um Stadtbau zu machen. Einfach um ein Gebäude in die Stadt zu stellen, das den Anspruch erhebt, auch ein Stück Stadt zu sein. Und vielleicht ist Kassel ja ein kleines Gebäude, nicht? Also die Synagoge, die ich in Aachen gebaut habe, die ist da schon ganz interessant in diese Richtung, weil sie einfach Stadtreparatur macht. Die hat einen Platz repariert, einen halbrunden Platz mit einer Synagoge. Ich halte das ist etwas, sagen wir mal, das ist ein Paradox vielleicht, dass das, was man zerstört hat, nun die Stadt wieder reparieren soll als Programm. Aber das finde ich spannend.
Es entwickelt sich dann aber aus der Bauaufgabe oder aus dem baulichen Umfeld.
Aus dem Umfeld, in Aachen ganz besonders so.
Ja. Mhm. Okay. Und wenn Sie so zurückblicken auf Ihre Tätigkeit, also mit mehreren, Sie haben mehrere Bauten in diese Richtung entwickelt, vor welchen Schwierigkeiten steht man generell heute in Deutschland, wenn man eine Synagoge bauen will? Ist das ganz einfach, sowas zu machen, oder verkomplizieren sich die Dinge aufgrund irgendwelcher Tatsachen, die noch historisch überlagert sind?
Da müsste ich eigentlich jetzt Ihnen keine Antwort geben, sondern eine Frage stellen. Was meinen Sie denn? Was meinen Sie damit? Meinen Sie damit, man könnte das könnte man ja interpretieren. Man könnte also sagen, ja, hier wird die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich, ist das heute noch ein Problem? Und wir wissen zum Beispiel, der Bau von Moscheen hier in Deutschland ist derzeit ein reges Thema. Und viele nennen das in Anführungsstrichen ein Problem. Aber das hat gar nichts mit dem Bauen zu tun. Das hat etwas zu tun damit, wie man einer Minderheit gegenübersteht. Wie man über sie denkt. Ob man eigentlich meint, man solle sie in die Stadt aufnehmen oder ob man eigentlich meint, man solle das sein lassen. Aber das sind eigentlich die Fragen, die Sie mir stellen, würde ich sagen.
Ja.
Weiß nicht, aber ich denke so darüber, dass es darum geht, welche Probleme hat man, wenn man eine Synagoge baut? Gibt es dann irgendwelche Leute, die sagen, naja, also muss das schon wieder sein und brauchen wir das hier? Das ist mir aber eigentlich noch nie begegnet.
Ich meine, es ist auch so ein Stück weit in so eine Richtung, hat man entsprechende Unterstützung, läuft man offene Türen ein, wenn man das tun will? Oder
offene Türen rennen Sie nicht unbedingt ein, weil das hat auch seinen Grund, weil wenn Sie eine Stadt wie Kassel nehmen, so gab es hier eine Gemeinde mit 80 Mitgliedern und man hat im Jahre 61 für diese 80 Mitglieder etwas gebaut. Das habe ich dann abgetragen, weil es einfach nicht mehr zu erhalten war. Aber das ist ja schon auch interessant. Und vielleicht ist das ein Stück Geschichtsbewältigung. Aber Geschichte kann man eigentlich nicht bewältigen. Der Versuch, mit Geschichte etwas zu verstehen und in der Gegenwart zu schreiben, wenn Sie so wollen. Und da hat man eigentlich sehr viel Verständnis gefunden hier in Deutschland. Das hat sich wirklich entwickelt auch. Das Bewusstsein, in der Kristallnacht 2000 solcher Gebäude kaputt gemacht zu haben, im ganzen Land. Das ist ja, wenn Sie das nehmen wie die Bücherverbrennung, ja, 1933 war die sogar noch, wo die Nazis irgendwelche literarischen Werke den Flammen übereignet haben, wie sie das dramatisch nannten. Mhm. Das muss man einfach so sehen, da hat man im Kopf etwas verbrannt, verbannt, weg, zu Asche gemacht. Denn die Bücher, die konnten sie danach kaufen. Die Synagogen waren aber wirklich verschwunden. Und ich dachte mir immer, das ist etwas, das eigentlich Juden als auch Nicht-Juden in diesem Land im Grunde bewegen muss. Mhm. Weil sie doch letztendlich ihrer eigenen Geschichte da begegnen und sich darüber denken, darüber nachdenken. Was ist da gewesen? Wieso ist denn sowas möglich? Würde man doch heute überhaupt nicht mehr denken. Und ich glaube, also das hat es schon leichter gemacht, so etwas wieder zu bauen, weil es ist eine Art Wiederaufnahme des Dialogs mit einer Minderheit, die Jahrtausende oder die tausend Jahre lang, besser so, die tausend Jahre lang hier die Kultur mitgeprägt hat.
Und in diesem Zusammenhang, was wird heute Abend Ihr Thema sein, zu dem Sie sprechen?
Ich werde versuchen, einmal den Hintergrund vom Synagogenbau etwas zu erläutern, weil ich einfach vielleicht glaube, dass nicht unbedingt viele darüber etwas wissen.
Okay, und beziehen Sie das dann mit auch auf andere Sakralbauten, wie beispielsweise, Sie hatten gerade die Moscheen angesprochen, über die es eben auch Debatten gibt?
Nein, ich denke mir, was klar wird, ist, dass es eine so Art soziale Architekturgeschichte gibt, was so ein Bauwerk betrifft, weil diese Bauwerke waren immer Interpretationen einer Minderheit, wie sie sich selber sah. Und das ist daran sehr interessant. Es gibt gewisse Vorgaben, ja, darüber haben wir gesprochen, ritueller Art vielleicht, aber man war doch eigentlich sehr frei zu tun und zu lassen, was man wollte. Und ich denke, was deutlich wird, ist, dass die Juden immer den Wunsch hatten, doch dazu zu gehören. Und das bedarf natürlich auch eines quasi, zumindest in der Zeit des Historismus, eines Bekenntnisses, in welchem Stile man sich denn nun gibt, in welchem Stile man sich nach außen repräsentiert. Und das konnte man sehr schön ablesen. Und das will ich mal zeigen, wie das war. Also so eine Art Identität schaffen durch Architektur. Mhm. Und das finde ich eine interessante Art und Weise, um sich selber auch zu bespiegeln, wenn man so will.
Okay, vielen Dank bis hierher.
Okay.